Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
FIFA-Boss Gianni Infantino, der lobte die WM 2018. Natürlich, was soll er anderes tun als FIFA-Präsident, als das beste WM-Turnier ever. Wladimir Putin wird ihm da sicherlich uneingeschränkt zustimmen. Und die Franzosen, die neuen Weltmeister, mit kleinen Abstrichen vielleicht auch, denn die werden sicherlich auch 1998 ihr eigenes Turnier da noch in der ewigen Rangliste ziemlich weit oben sehen. Doch es gibt auch ganz andere Stimmen, die laut geworden sind. Julian Nagelsmann zum Beispiel, der fand diese WM in Russland eher langweilig. Und es gab auch viele Fans, die darüber meckerten, dass es aus ihrer Sicht die schlechteste WM ever war. Tja, was stimmt jetzt? Liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte? Wie muss man die WM 2018 jetzt einschätzen? Wir werden das mal tun hier in unserer quasi Abschlussfolge von Kick in Rush, unserem WM-Podcast hier auf meinsportradio.de. Zusammen mit den Kollegen von 90plus ziehen wir ein sportliches Fazit der vierwöchigen Veranstaltung in Russland und unsere Experten von 90plus sind heute die Kollegen Chris McCarthy und Steffen Grunwald. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Moin, hallo.
Ja, dann lasst uns doch mal gleich sportlich anfangen. Wie sollte man dann dieses Turnier einschätzen? Steffen, wie würdest du es denn einschätzen?
Also ich würde jetzt nicht von der schlechtesten WM sprechen. Dafür lief dann doch gerade im taktischen Bereich zu viel gut. Es stimmt schon, dass die WM nicht die spektakulärste WM war, trotz des dann doch sehr schönen Finals. Aber ich würde doch sagen, dass das taktische Niveau wesentlich höher war als in den vergangenen Jahren, dass die Mannschaften, die krassen Außenseiter gerade taktisch sehr gut mithalten konnten, es den Favoriten oftmals sehr schwer gemacht haben. Aber von der schlechten WM will ich jetzt gar nicht sprechen, sondern würde ich schon sagen, dass man das Positive, was diese WM mitgebracht hat, auf jeden Fall hervorheben könnte.
Chris, wie fällt dein generelles Fazit aus?
Ja, da bin ich ganz bei Steffen. Es war natürlich nicht die spektakulärste WM, aber es war, wie Steffen sagte, taktisch eine sehr anspruchsvolle WM. Das liegt vor allem daran, dass die in Anführungszeichen schwachen Teams ziemlich überrascht haben, meiner Meinung nach, sei es jetzt Iran oder waren noch weitere dabei, Japan zum Beispiel auch. Diese Teams waren taktisch sehr gut vorbereitet, haben sich sehr gut an ihre Gegner angepasst, standen vor allem defensiv sehr gut, konnten gut verschieben und dadurch gab es die ein oder andere Überraschung und es gab auch relativ wenige Kantersiege und langweilige Spiele und deswegen würde ich jetzt sagen, war das eine sehr erfreuliche und unterhaltsame WM.
Dann gucken wir doch mal auf die taktischen Trends, die man vielleicht auch so einer WM ableiten kann, weil das ist ja auch etwas, was in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesagt wurde. Eine WM ist immer so eine Art Trendsetter für neue taktische Entwicklung. Kann man das in diesem Fall auch sagen, Steffen? Kann man sagen, dass aus dieser WM jetzt irgendwas hervorgeht, was jetzt abfärbt auf die Vereine? Oder kann man das nur gerade an der WM nicht mehr sagen, weil sich die Vorzeichen dann doch ein bisschen geändert haben?
Also ein Punkt sind natürlich die Standards. Ich glaube, mit dem WM-Finale gab es jetzt 68 Treffer nach Standardsituation in der kompletten WM. Und gerade die Standards, die England gespielt hat, werden natürlich in Erinnerung bleiben, dass man sich wirklich aktiv an anderen Sportarten orientierte, beispielsweise einem American Football, wo man das Freiblocken der Mitspieler dann so einstudierte, dass es im absolut Fair-Play-Rahmen bleibt. Und das sind Punkte, die, ja, dafür ist jeder Verein in der Lage, diese zu kopieren, natürlich in der jeweils individuellen Umsetzung. Aber die Art und Weise, wie Standards dann gespielt werden, dürfte auf jeden Fall auch in der kommenden Bundesliga-Saison zu sehen sein, zumal es, wie man es gesehen hat, ein doch sehr einfaches Mittel zu einem Treffer sein kann.
Gareth Southgate hat ja auch gesagt, es ist vor allen Dingen auch einfacher, als jetzt große Offensivsituationen zu simulieren und eben da entsprechende Spielsituationen zu kreieren und eben auch Abläufe einzustudieren, weil er ja auch relativ wenig und alle anderen Nationalspieler ja auch relativ wenig Zeit haben, um ihre Spieler dann entsprechend auch zu schulen, zu coachen. Chris, ist das aus deiner Sicht auch ein Grund dafür, warum eben so viele Standardsituationen als Torvorbereitungsszene genutzt wurden und dass eben auch vor allen Dingen defensiv sehr viel für die Spiele letztlich bei rausgekommen ist, mehr als offensiv die großen Glanzpunkte?
Ja, absolut. Es geht halt immer mehr dahin, dass man versucht, so viel wie möglich eines Spiels zu planen. Und klar, man kann ein Fußballspiel in diesem Fluss überhaupt nicht planen, was da alles passiert, aber man kann sehr wohl planen, wie man auf Situationen reagiert, wie man in Situationen agieren möchte und gerade bei Standardsituationen, da hat man diese verlangsamte Fassung, da hat man Bewegungsabläufe, die man perfekt einstudieren kann, da greifen Automatismen und deswegen war das, glaube ich, etwas, was wir auf jeden Fall in den internationalen Ligen jetzt vermehrt sehen werden, gerade die Standardsituationen. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass wir nicht zu viel von dieser eher risikofreien Spielweise dieser WM sehen werden, weil das macht es natürlich das Spielgeschehen ein wenig, ja, es macht es nicht so aufregend wie sonst. Der ganz schöne Fußball könnte da ein bisschen auf der Strecke liegen bleiben, denn man konnte gut erkennen, dass beispielsweise Teams wie Frankreich jetzt sehr darauf bedacht waren, einfach nur kompakt zu stehen, aus der Defensive heraus zu agieren, die Risiken nach vorne etwas einzuschränken, um nicht mit einer Kontersituation überrascht zu werden. Viele Kontertore gab es nämlich nicht bei der WM, da waren die Teams meines Erachtens sehr gut darauf eingestellt und dass man einfach versucht, durch gezielte Gegenangriffe zum Erfolg zu kommen. Und das war das, was ich am meisten bei dieser WM mitgenommen habe, dass die Trainer versuchten, einfach so viel wie möglich aus dem von den Spielen zu planen.
Jetzt gab es ja während der WM auch immer die These, Ballbesitz ist tot. Wenn man jetzt mal auf die Statistik von Frankreich guckt, die hatten im Turnierdurchschnitt 39% Ballbesitz. Steffen, spricht das jetzt für diese These und ist die übertragbar auf die einzelnen Ligen, auf den Vereinsfußball? Oder würdest du sagen, kann man so allgemein nicht sagen?
Ich würde eher dahin gehen, dass es nicht allgemein ja zu sagen ist, da jetzt auf diesem Niveau, das natürlich immer noch ein bisschen differenzierter zu betrachten ist, da Frankreich teilweise auch Gegner hatte, die dem entgegenkamen, sprich die das Heft des Handelns selbst in die Hand nehmen wollten, so wie es beispielsweise Belgien der Fall war, die ja allesamt mit dem Ball umgehen können. Und wenn ich mir das jetzt so ja auf die Bundesliga vorstelle, würde ich sagen, dass es einfach nicht viele Mannschaften gibt, die wirklich aktiv den Ballbesitz suchen und gerade von den Teams, die oben in der Tabelle stehen wollen, gibt's ja doch wenige Teams, die wirklich absolut nur kompakt hinten drin stehen können. Beispielsweise ein FC Bayern München wird das schon mal gar nicht kopieren wollen oder kopieren können. Dafür ist die individuelle Qualität der Einzelspieler zu groß. Und deswegen würde ich sagen, dass das jetzt eher ein Kniff für die aktuelle Situation Frankreichs war. Aber auf den Vereinsfußball würde ich das aktuell jedenfalls nicht übertragbar sehen.
Man muss dazu auch wirklich sagen, dass die Nationalmannschaften im Vergleich zu den Vereinen natürlich sehr wenig Zeit haben, ein komplettes Spielsystem einzustudieren. Und da ist es natürlich effektiver, die Zeit zu nutzen, um Standardsituationen beispielsweise einzustudieren und den Spielplan etwas simpler zu halten wie im Vereinsfußball. Wenn ich jetzt mal anschaue, was Pep Guardiola alles mit Manchester City leistete, das wäre während einer WM mit einer Mannschaft, die sich nicht wirklich gut kennt, gar nicht möglich. Also das gibt mir Hoffnung, dass dieser eher pragmatische Stil, den wir bei der WM oft gesehen haben, im Vereinsfußball nicht so überhand nehmen wird.
Absolut. Werden wir dann natürlich auch im Ligaverlauf dann mal einer genauen Prüfung unterziehen, hier bei uns auf meinsportradio.de und bei den Kollegen von 90plus. Wenn wir dann nochmal auf diese Situation mit den Standardsituationen gucken, dass die eben so spielentscheidend waren, das trifft ja dann auch letztlich irgendwo auf den Video Assistant Referee zurück oder fällt zurück auf den, denn durch den sind ja auch diverse Standardsituationen erst kreiert worden. Würdet ihr sagen, dass dieser Fokus auf Standards, Steffen, vielleicht auch eine Folge des Video Assistant Referees ist?
Der Video Assistant Referee greift natürlich eher bei den Elfmetersituationen ein. Davon gab es jetzt überdurchschnittlich viele bei dieser WM, so viele wie noch nie, glaube ich. Und natürlich kommt das dann dieser Statistik zugute. Letztendlich muss man dann aber auch sagen, dass Freistöße aus dem Halbfeld oder auch die Eckbälle natürlich ohne den VAR zu tragen kommen und diese dann auch gnadenlos effizient genutzt werden können.
Aber können die vielleicht auch genutzt werden, weil in der Mitte eben beispielsweise im Strafraum durch den VAR, durch diesen drohenden Video Assistant Referee im Hinterkopf bei den Spielern vielleicht auch der Einsatz ein bisschen dosiert wird, dass man weniger reißt, weniger zerrt, weniger hält?
Ja gut, das ist natürlich dann bei dieser WM in der Ausgangssituation des Regelwerks so gewesen, dass da wahrscheinlich das vermehrt in den Hinterköpfen der jeweiligen verteidigenden Mannschaft war. Das würde ich schon so sagen, aber man weiß es natürlich selber aus dem Vereinsfußball, dass er jede Liga eine gewisse Härte an sich mit sich bringt, und da wird es dann natürlich auch zwangsläufig Unterschiede geben zu Deutschland, zu England, zu Italien, Frankreich, Spanien, da die Auslegung da natürlich unterschiedlich sind. Aber ich stimme dir da schon zu, im Hinblick auf diese Weltmeisterschaft könnte ich mir das schon auf jeden Fall vorstellen, dass der VAR im Zweikampfverhalten in den Köpfen der Spieler drin war.
Wie siehst du das, Chris?
Ja, absolut, sehe ich genauso wie der Steffen. Natürlich kann es gut sein, dass man eben in diesen entscheidenden Situationen einfach ein bisschen gehemmter agiert als sonst. Das würde ich auch absolut so unterstreichen. Ich denke, es wird jetzt ein bisschen Zeit dauern, bis sich die Spieler komplett an diese weitere Komponente im Spiel gewöhnt haben. Es wird immer noch ein paar Ausreißer geben, aber insgesamt kann es gut sein, dass wir dann durch Standardsituationen jetzt mehr Tore sehen, gerade weil sich die Spieler etwas zurückhalten müssen, absolut.
Apropos Video Assistant Referee, der wurde ja jetzt bei der WM zum ersten Mal umgesetzt. Es wurde im Vorfeld viel gemunkelt, gesagt, oh, das wird ganz grausam werden. Man hat die Erfahrung aus den europäischen Ligen, wo es getestet wurde, wo es nicht so besonders gut lief. In den meisten Fällen, vor allen Dingen in der Bundesliga, wo es eben eigentlich gar nicht lief, wo es laufend Kritik gab, wo viele Umsetzungsprobleme auftraten. Die hat man, Steffen, bei dieser WM jetzt relativ wenig gesehen. Es wurde eigentlich überall gelobt. Im Finale gab es ein paar kritische Stimmen, aber so insgesamt lief es sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Also man kann als generelles Fazit, glaube ich, schon ganz gut sagen, dass die Transparenz sowohl in den Stadien im größten Teil und auch den Zuschauern zu Hause auf jeden Fall gegeben war. Da wusste man dann sowohl die Kommentatoren der Spiele als auch die Zuschauer durch dieses gedrittelte Bild zu jedem Zeitpunkt, wann der VAR jetzt wirklich aktiv eine Situation prüfte. Und aufgrund dieser kleinen Textpassage wussten sie dann auch immer, warum diese Situation geprüft worden ist. Natürlich gab es hier und da auch Situationen, wo sich der Fußballfan dann fragte, warum hat er denn hier nicht eingegriffen oder warum hat er hier eingegriffen. Aber im Allgemeinen war ich sehr, sehr positiv überrascht von dieser, von dieser Nachvollziehbarkeit der Aktion und von der Entscheidung, die dann getroffen worden sind.
Chris, wird das jetzt auch in der Bundesliga dann so gehandhabt? Denn Transparenz, fehlende Transparenz war ja immer was sich durch 34 Spieltage als Hauptkritikpunkt durchgezogen hat.
Ich will's hoffen. Man hat jetzt hier wirklich bei der WM gesehen, dass der Video Assistant Referee, wenn er richtig benutzt wird, eine absolute Bereicherung für den Fußball sein kann. Und ich hoffe mal, dass sich die Verantwortlichen der DFL und von allen internationalen Top-Ligen hier eine Scheibe abschneiden wollen und das genauso umsetzen wollen, denn auf diese Art und Weise können wir wirklich sehr, sehr viele Fehlentscheidungen aus dem Spiel herausbringen. Es wird nie perfekt sein, das geht nicht. Dazu ist die Komponente Mensch natürlich einfach auch zu sehr im Fokus, und die ist ja bekanntlich nicht perfekt, macht auch Fehler. Aber insgesamt denke ich, dass wir dadurch deutlich fairere Ergebnisse beziehungsweise viel weniger frustrierende Fehlentscheidungen in den Spielen haben werden, wenn es dann wirklich auf diese Art und Weise umgesetzt wird. Und da bin ich ehrlich gesagt guter Dinge, dass man da auf dem Weg sein wird, um das immer besser zu optimieren.
Also der Video Assistant Referee, eine der positiven Überraschungen dieser WM 2018 in Russland. Welche Überraschung gab es noch? Auch das klären wir hier gleich noch bei 90 Plus on Air beziehungsweise bei Kick and Rush, unserem gemeinsamen WM-Podcast von meinsportradio.de und 90 Plus mit den Kollegen Steffen Grunwald und Chris McCarthy.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Das WM-Fazit hier bei Kick and Rush auf meinsportradio.de mit den Kollegen von 90plus, Steffen Grunwald und Chris McCarthy. Wir hatten eben über den Video Assistant Referee als eine der großen Überraschungen bei dieser WM gesprochen, der positiven Überraschung. Steffen, was waren denn noch weitere positive Überraschungen, die du gesehen hast?
Also positiv war natürlich der gestrige Finalteilnehmer Kroatien, da sie ja spielerisch sowie taktisch und kämpferisch einfach höchst diszipliniert gespielt haben, wirklich aufopferungsvoll gespielt haben und damit auch verdient im Finale standen, da ja bis auf Frankreich dann letztlich kein Gegner das Mittel hatte, um Kroatien zu besiegen, selbst wenn sie oftmals oder gerade in der K.O.-Phase immer die Verlängerung, wenn nicht sogar das Elfmeterschießen gebraucht haben, aber gerade diese Laufstärke durch oder trotz dieser Verlängerung und auch die Präzision in den Angriffen war für mich ja überraschend zu sehen, da man ja doch sonst eher das Gefühl hatte, gerade nach dem Rauswurf von Kalinic nach dem ersten Spiel, dass da keine Homogenität in der Mannschaft herrscht, dass das keine Einheit ist, aber da haben sie jedem Kritiker strafen können und gezeigt, dass sie als Mannschaft mehr als nur Erfolg haben können. Und zudem sind das auch die ja vermeintlichen Außenseiter, die Chris schon angesprochen hatte, auch die konnten überraschen, beispielsweise der Iran, der wirklich taktisch höchst effizient und aufopferungsvoll gespielt haben. So, jetzt haben wir es. Und dennoch spielerische Highlights setzen konnten. Wenn ich mich an die Partien gegen Spanien oder gegen Portugal erinnere, da waren jeweils die Möglichkeiten für das entscheidende oder möglich entscheidende Siegtor oder Tor zum Ausgleich. Von daher sind gerade so die Außenseiter und auch jetzt Finalteilnehmer Kroatien auf jeden Fall eine der Überraschungen.
Ja, die Außenseiter hatten keine Angst vor den großen Namen, konnten auch die Spiele gegen größere Namen relativ ausgeglichen gestalten, ab und an sogar auch mal überraschen. Chris, ist das vielleicht auch ein kleiner Hoffnungsschimmer, wenn man dann mal überlegt, dass ja irgendwann die WM auf 48 Teams ausgeweitet wird, dass es dann doch nicht solche ja Klassenunterschiede mehr gibt? Gibt es keine kleinen mehr?
Doch, leider schon. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich dann daran denke, dass die WM aufgestockt wird, wird mir ein bisschen, ja, ich habe da nicht so ein tolles Gefühl bei. Klar ist es schön, wenn so eine Nation wie Panama mal dabei ist, aber gerade bei Panama hat man gesehen, dass der Unterschied zum Rest einfach viel zu groß ist. Auch Saudi-Arabien, das ist ein ganz anderes Level. Die Mannschaften können da nicht wirklich mithalten. Da fehlt es an der individuellen Klasse, aber auch an der taktischen Idee. Und das dürfte umso mehr auffallen, umso mehr Teams dieser Kategorie bei der WM auch mitmachen. Dieses Mal gab es natürlich auch sehr viel positive Überraschungen, was das angeht. Wir hatten es eingangs schon erwähnt, Japan beispielsweise, wollte ich jetzt noch kurz betonen, war für mich eine der ganz dicken Überraschungen. Gerade vor dem Turnier war bei Japan eher schlechte Stimmung, gab es noch einen kurzfristigen Trainerwechsel. Und wie die Japaner dann Belgien wirklich an den Rande der Verzweiflung brachten im Achtelfinale, war schon bemerkenswert mit einem taktisch hervorragenden Fußball, sehr diszipliniert und, was man wirklich dann auch vergisst, mit tollen Fußballern. Kagawa ist dann nur einer der Japaner, der hervorzuheben ist. Und von solchen Teams würde man sich natürlich mehr erhoffen, aber ich denke wirklich, dass gerade wie wir es jetzt haben bei der WM mit 32 Mannschaften, hier ist das absolute Limit erreicht. Und ich denke, alles, was jetzt mehr dazu kommt, da wird die Qualität schon drastisch abfallen danach.
Von diesen 32 Mannschaften haben aber alle mindestens 2 Tore geschossen. Das ist auch erstmals bei einer Fußball-WM, dass eben jedes Team mindestens 2-mal getroffen hat. Von daher, das spricht dann zumindest für so ein bisschen ausbalancierteren Wettbewerb, auch wenn natürlich, wie Chris eben gesagt hat, die Klassenunterschiede trotzdem zum Tragen gekommen sind. Aber alle haben irgendwie versucht, Fußball zu spielen. Es war keine Mannschaft, die jetzt nur auf Komplettzerstörung aus war und Bälle einfach hinten rausgehauen hat. Und wer das schon gar nicht gemacht hat, das hat man gleich im Eröffnungsspiel gesehen. Steffen, das waren die Russen, die auch überrascht haben, nicht nur, weil sie laufen wie die Hasen.
Ja, also die Laufstärke war natürlich von allen neutralen oder nicht neutralen Zuschauern zu sehen, aber auch, dass sie spielerische Highlights setzen konnten durch Golovin, durch Cherichev oder Zubar im Sturm. Das waren von vorne bis hinten, waren das teilweise wirklich richtig schön anzusehende Ballstaffetten und rückblickend muss man auch wirklich sagen, dass sie Spanien an den Rand oder an den zur Niederlage zwingen konnten nach dem Elfmeterschießen, da war wirklich weit mehr als nur diese Laufstärke vonnöten. Da haben sie es wirklich geschafft, durch eine höchste taktische Diszipliniertheit den Spanier kaum Räume zu geben und haben es somit ins Viertelfinale geschafft. Und damit hat vor dieser Weltmeisterschaft, glaube ich, kaum einer gerechnet. Die meisten Tippexperten haben darauf gesetzt, dass für Russland schon in der Gruppenphase K.O. war. Aber dass sie es dann in die ins Achtel- und dann Viertelfinale geschafft haben, war so in der Art und Weise, glaube ich, von niemandem wirklich zu erwarten.
Natürlich gibt's da dann auch diese Nebengeräusche und diese nicht ganz von der Hand zu weisenden Beweise, die ja auch unter anderem die ARD gefunden hat für Doping, flächendeckendes Doping bei den Russen. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht nur dieses Ammoniak offensichtlich an der Hand, an der mal geschnüffelt wurde, sondern da soll ja doch noch einiges mehr hinterstecken. Übrigens nicht nur bei den Russen. Da vergisst man dann immer, dass auch in Südamerika ja einiges noch, ja, brodelt und auch da noch einige Enthüllungen anhängig sind, die eben noch nicht so ganz bis in diese Kategorie dann vorgestoßen sind. Also da kann sicherlich dann auch noch was kommen. Deshalb blenden wir das jetzt mal ein bisschen aus, aber wir sprechen es auf jeden Fall an und wir werden es auch, sobald da wirklich handfeste Beweise kommen, dann natürlich auch hier nochmal thematisieren auf meinsportradio.de. Ich denke, das ist in eurem Sinne, wenn wir jetzt hier nicht zu sehr spekulieren.
Ja, absolut richtig. Das kann eigentlich nur negative Effekte haben. Das ist natürlich auch unfair für die Akteure, die jetzt nicht irgendwie beeinflusst waren, sage ich mal, von solchen Hilfsmitteln. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, konzentrieren wir uns auf das Gezeigte, was wir auf dem Platz gesehen haben.
Und sprechen über Mannschaften, die auch noch überrascht haben, Chris, wie zum Beispiel die Engländer.
Ja, absolut. England, da waren die Erwartungen vor dem Turnier auf einem absoluten Tiefpunkt. Also so eine schlechte Stimmung habe ich auf England schon selten erlebt vor so einem Turnier. Und das kam der Mannschaft letztendlich, glaube ich, auch zugute. Denn von dieser übertriebenen Erwartungshaltung abgelenkt konnte die Mannschaft da viel mehr zueinander finden. Es war einfach ein viel ruhigeres Umfeld. Man hatte auch nicht die absoluten Superstars dabei. Dieses Mal Harry Kane war da wirklich die Ausnahme. Und Gareth Southgate hat es wirklich geschafft, diese junge und relativ unerfahrene Mannschaft zu einer eingeschworenen Einheit zu formen. Die Mannschaft war taktisch sehr diszipliniert, spielt jetzt auch nicht gerade den herausragenden Fußball, aber spielte eben sehr pragmatisch, spielte das, was die Mannschaft auch kann und war eine absolute Überraschung bei der WM. Ich denke mal, dass mit etwas Glück, mit dem ein oder anderen kreativen Mittelfeldspieler, der vielleicht noch aus der Jugend hochkommt, könnte England da wieder wirklich eine sehr gute Mannschaft auf die Beine stellen, die in den nächsten Turnieren noch einiges reißen kann. Also da muss man wirklich sagen, Respekt an den englischen Verband und Respekt an Gareth Southgate, der bekanntlich auch ziemlich in der Kritik stand, als er eingestellt wurde. Und Top-Leistung von den Engländern, absolut.
Hat sich das jetzt komplett verflüchtigt, diese Kritik aus deiner Sicht? Ist man da jetzt ganz umgeschwenkt zum unvoreingenommenen Jubel, weil man eben auch weiß, dass aus der U20, aus der U17 ja noch was nach oben kommt? Denn da ist England ja schon Weltmeister geworden.
Ja, gleichzeitig sehe ich jetzt wieder das Problem, dass, wie das in England nun mal so ist, die grenzenlose Euphorie wieder beginnt, weil man jetzt eine sehr gute WM gespielt hat. Könnte sich natürlich jetzt wieder negativ auswirken. Aber auf der anderen Seite, ja, Gareth Southgate hat bewiesen, dass er mit jungen Spielern gut umgehen kann. Und ich denke, jetzt abseits des Medienhypes und der Kritik wird der englische Verband schon wissen, was man an Gareth Southgate hat. Und man konnte auch schon aus der Presse entnehmen, dass man, sofern man sich für die EM qualifizieren sollte, der Vertrag auch automatisch bis zur nächsten WM verlängert wird. Und ich denke, man hat jetzt wirklich in England die Chance, mit einem relativ jungen Trainer hier langfristig was zu entwickeln und aufzubauen. Und denke mal, dass Gareth Southgate auch mit seiner Art als Trainer hier wirklich etwas zu bewegen. Und ich denke, Southgate ist da wirklich ein guter Mann für die Engländer.
Wie sagte ein englischer Fußballkommentator vor 22 Jahren, kurz vor der wohl bittersten Stunde in der Fußballkarriere von Gareth Southgate: Gareth Southgate, the whole of England is with you. In diesem Fall stimmt's jetzt mal wirklich wohl fast wieder, aber diesmal in positiver Hinsicht. Diesmal muss man nicht mit ihm fühlen. Jetzt ist es so, dass man mit ihm die Daumen drückt für eine bessere Zukunft.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
England, gutes Stichwort, Steffen, weil einige Spieler, die bei der WM herausgestochen haben, natürlich ihr Geld in England in der Premier League verdienen. Wer ist so dein Spieler, wenn man jetzt mal vom Spieler des Turniers Luka Modric absieht, der sonst noch so herausgestochen hat, der eben auch nicht in England spielt?
Also ich glaube, auf jeden Fall muss man da Eden Hazard nennen, der eindrucksvoll gezeigt hat, was für eine Rolle er spielen kann. Er war von vorneweg mit eins der Gesichter von Belgiens Mannschaft, hat sich aber dennoch sowohl charakterlich als auch fußballerisch nochmal ein Stück weit abgesetzt, da in jedem Spiel wirklich in der Lage war, für besondere Aktionen und die besonderen Akzente zu setzen. Und dementsprechend würde ich sagen, dass er hier eindrucksvoll gezeigt hat, dass er mit den weltbesten Spielern in einem Satz zu nennen ist. Und gut, auch wenn er nicht in England spielt, aber auch Kylian Mbappé hat gezeigt, dass er mit seinen 19 Jahren wirklich einen ganz steilen Weg noch schon gegangen ist und dass die Weltspitze nicht mehr ganz so weit weg ist, wie es vor dem Turnier noch schien.
Weil ihr ja auch euch bei 90 Plus um Transferspekulationen kümmert und so Transfergerüchte einordnet, Chris. Mbappé nächste Saison noch bei Paris Saint-Germain oder dann doch bei Real?
Ich glaube noch bei Paris Saint-Germain. Also der Kauf ist ja quasi erst zu dieser Saison gültig. Davor war es ja eine Leihe. Ich denke, als Ronaldo-Nachfolger ist der heißeste Kandidat momentan auf jeden Fall Eden Hazard. Seine Kommentare, nicht nur jetzt vor ein paar Tagen, deuten ja schon sehr stark darauf hin, dass er schon länger auf einen Wechsel zu den Königlichen schielt. Und in Chelsea momentan, bei Chelsea zumindest, hast du jetzt auch keine Champions League. Und der Vertrag von Hazard läuft, glaube ich, auch schon in 2 Jahren aus. Ich denke, dass Hazard hier jetzt auf jeden Fall der Top-Kandidat ist, um Ronaldo zu beerben. Mbappé oder auch Neymar würde ich vom Gefühl her erst auf 2019 schieben, womöglich.
Von Real Madrid kommt auf jeden Fall der Spieler des WM-Turniers laut FIFA. Der goldene Ball, der geht nämlich an Luka Modric. Steffen, ist das für dich eine Überraschung, dass er so herausgestochen hat? Man weiß ja, was er kann. Man weiß aber auch, wie viele Spiele er in dieser Saison in den Knochen hat.
Also die Intensität seiner Vereinssaison war schon sehr hoch, da es ja nicht nur körperlich viel war, sondern auch für die Psyche sehr anspruchsvoll. Jetzt hatte er den Realtrainerwechsel irgendwie mit zu verarbeiten, hat das aber geschafft, komplett auszustrahlen, sondern sich wirklich nur auf dieses Turnier zu fokussieren und war dementsprechend auch hat einen hohen Anteil daran, dass es für Kroatien wirklich bis ins Finale ging. Und mich hat es doch überrascht, dass er diese Vielseitigkeit von Spielregisseur, von Intelligenz innerhalb der Mannschaft, von Kapitän, dass er dann aber auch wirklich diese Kampfbereitschaft gezeigt hat, dass er diese vielen Facetten des kroatischen Spiels vorgelebt hat. In der Art und Weise, wie er es gemacht hat, hat mich das überrascht. Und dass er jetzt auch zum Spieler des Turniers gewählt worden ist, ist für mich nur gerechtfertigt.
Nur gerechtfertigt. Der Torschützenkönig, das ist Harry Kane. Chris, der hat 6 Tore geschossen. Die meisten davon in der Vorrunde, die meisten davon wiederum gegen Panama. Nur 1 in der K.O.-Runde gegen Kolumbien, 11 Meter verwandelt. Wie würdest du ihn einschätzen? Hat er einfach da jetzt profitiert davon, dass er eine relativ leichte Gruppe mit den Engländern hatte? Oder würde das seinen Qualitäten jetzt, die er auch für das englische Team dann weitergespielt hat, jetzt nicht gerecht werden?
Ich fände, das wäre jetzt auch ein bisschen zu einfach, ihn nur, also seine Torausbeute nur auf 11 Meter und schwächere Gegner zu reduzieren. Ich glaube, Harry Kane hat vorne wirklich ein bisschen an der Unterstützung aus dem Mittelfeld gefehlt. Er hatte nicht so viele überragende Chancen. Klar, sein Spiel jetzt gegen Kroatien war eher enttäuschend, das ist absolut richtig. Aber insgesamt kann wohl keiner abstreiten, dass Harry Kane momentan einer der besten Stürmer in der Welt ist. Und ein Beispiel dafür, klar, es sind nur 11 Meter, aber ich finde die 11 Meter, die Harry Kane verwandelte bei diesem Turnier, das war schon beachtlich. Also auch in Drucksituationen die 11 Meter so platziert und so cool einzunetzen, das kann auch nicht jeder. Und das spricht natürlich wiederum für seine Abschlussstärke, die er dann natürlich dann gegen Kroatien etwas zu vermissen ließ. Aber insgesamt etwas glücklicher Torschützenkönig, gar keine Frage, aber das soll jetzt nicht seine Gesamtqualität als Stürmer irgendwie mindern.
Aber er hat nicht mehr getroffen, seit diese Oma via Tabloids ihm da doch sexuelle Gefälligkeiten für umsonst angeboten hat. Es wird jetzt sicher keine große Rolle gespielt haben, aber es ist einfach ein witziger Zufall, dass das so zusammenfällt.
Ja, also hoffen mal, dass das wirklich nichts damit zu tun hatte.
Dass der arme Mann da noch einen psychischen Schaden nimmt, das wollen wir jetzt auf jeden Fall nicht hoffen. Ja, das waren die Überraschungen dieses Turniers. Gucken wir doch noch auf Enttäuschung und da fällt uns dann natürlich auch noch einiges ein. Bevor wir auf Nationen gehen, die enttäuscht haben, ich weiß, ihr wartet darauf, dass wir auch über die deutsche Mannschaft sprechen, sprechen wir erstmal über ein paar Namen von Superstars, die ja nicht das abgerufen haben, was man von ihnen vielleicht erwartet hat. Steffen, wer war denn dein, jetzt will ich nicht sagen Verlierer, aber wer hat dich denn enttäuscht bei der WM von den großen Namen? Es gab ja einige, die da mitgemischt haben, Messi, Ronaldo, Neymar, alle sehr früh nach Hause gefahren.
Das schon, aber ich glaube, da mit überrascht tut mich auf jeden Fall, oder überraschend tut mich Robert Lewandowski, weil ich eigentlich zum einen von der polnischen Nationalmannschaft viel mehr erwartet habe, viel mehr fußballerische Intelligenz, viel mehr Klasse auf dem Platz. Das haben sie eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich zeigen können. Und er ist natürlich das Gesicht dieser Mannschaft. Und gerade von ihm, auch wenn er oftmals nicht diese Pässe bekommen hat, habe ich mir trotzdem erwartet, dass er da irgendwo voranschreitet. Aber teilweise wirkte selbst er einfach hilflos, machtlos und wusste nicht, wie ihm geschieht, warum seine Mannschaft, die er in den letzten Qualifikationsrunden immer derart überzeugt hat, warum diese Mannschaft jetzt wirklich wie ein kleines Häufchen Elend auf dem Platz kauerte. Und deswegen ist er von diesen ganz großen Namen mit meine Nummer 1 der Enttäuschten. Messi ist natürlich mit Argentinien irgendwo gescheitert, hat aber dennoch zumindest ein Spiel gehabt, wo er überzeugen konnte. Und Ronaldo beispielsweise hat ja einen fulminanten Start hingelegt, hat dann aber auch umso stärker abgebaut.
Chris, lass uns nochmal bei Lewandowski bleiben. Das war ja im Grunde etwas, was sich angedeutet hat, dass er ja auch schon in der Endphase der letzten Clubsaison ja dann doch recht abgebaut hat, vor allen Dingen eben in den wichtigen Spielen einfach nicht zu sehen war, was ihm ja auch sehr nachteilig dann bei Bayern München dann auch ausgelegt wurde, weniger beim Verein, obwohl auch da dann natürlich die ein oder andere kritische Stimme durchkam, aber vor allen Dingen bei den Fans. Hat der sich einfach mit seinem Wunsch unbedingt zu Real Madrid zu wollen ein bisschen verpokert?
Ich denke schon, ja. Also man muss sagen, Lewandowski wollte auf jeden Fall wechseln. Vielleicht will er es immer noch. Das ist jetzt eine große Frage. Aber er hat natürlich nicht umsonst seinen Berater gewechselt. Und dann steht man natürlich besonders im Fokus. Jeder weiß, dass er diesen großen Wechsel möchte. Jeder erwartet von ihm ziemlich viel. Und dann musst du natürlich auch liefern. Man muss natürlich sagen, Polen war als gesamte Mannschaft sehr schwach. Hat ihm natürlich nicht in die Karten gespielt. Gerade als Stürmer bist du natürlich sehr von deinen Mitspielern abhängig. Hat er natürlich auch nicht verschwiegen, diese Tatsache, auch wenn du das natürlich nicht sagen darfst. Und ich denke, dass Lewandowski jetzt natürlich nicht mehr so groß im Fokus stehen wird bei den Top-Vereinen. Er ist jetzt auch schon, ich glaube, fast 30 oder 30 geworden. Und dadurch weiß ich nicht, ob Lewandowski wirklich diesen Wechsel bekommen wird und nicht vielleicht besser beraten wäre, jetzt doch bei den Bayern zu bleiben. Außerdem denke ich mal, dass eine Verpflichtung von Lewandowski für die potenziellen Interessenten nicht ganz günstig wird und dafür hat er einfach jetzt wirklich in letzter Zeit zu wenig gezeigt und dazu kommt natürlich, wie gesagt, auch das Alter. Also ich denke, Lewandowski, die Chancen auf einen Verbleib in München haben sich jetzt dramatisch erhöht, auch durch die WM.
Also kann natürlich sehr zur Freude von Bayern München sein, das werden wir dann auch mal in der neuen Saison auf jeden Fall überprüfen. Chris, hast du noch andere Namen, wo du sagst, hat mich komplett entsetzt, enttäuscht, wie der gespielt hat?
Komplett entsetzt, enttäuscht jetzt nicht. Die großen Kandidaten wie Messi oder Neymar haben wir angesprochen. Also Messi war natürlich auch sehr von seiner Mannschaft abhängig, die einfach auch viel schuldig blieb in den Leistungen. Die großen Aussetzer gab es jetzt nicht. James war einfach sehr verletzungsgeplagt. Das ist natürlich etwas enttäuschend. Da hat man natürlich mehr erwartet. Dafür kann er nichts. Er hat ja schon angedeutet beim 3-0 über Polen, zu was er in der Lage ist. Das ist natürlich etwas schade. Und die deutsche Nationalmannschaft, da möchte ich jetzt auch keinen groß hervorheben. Das war einfach ein Komplettversagen. Da ist jetzt auch kein Spieler hervorzuheben, der versagte. Also insgesamt fällt mir jetzt ehrlich gesagt kein Star in Anführungszeichen ein, der komplett bei dieser WM enttäuschte.
Dann sprechen wir
zum Thema, ja. Zum Thema Entsetzen würde ich noch gern loswerden. Die Art und Weise, wie Neymar ja. gespielt hat. Und
das ist eine andere Geschichte.
Aber da können wir gerne drüber sprechen.
Inszenierung, das hat mich dann doch wirklich entsetzt. Aber das ist, wie Chris schon gesagt hat, das ist ein anderer Hut.
Ja, aber über die können wir natürlich auf jeden Fall auch sprechen, weil das ja auch etwas ist, was zu dieser WM gehört hat. Diese Flugeinlagen, diese Theatralik, die er an den Tag gelegt hat, wirft ja auch ein negatives Bild auf seine sonstigen Fähigkeiten. Denn dass er ein genialer Fußballer ist, da brauchen wir uns, glaube ich, alle nicht drüber streiten. Da sind wir uns recht einig. Aber warum macht er diese Hampeleien, Chris?
Ist natürlich ganz schwer zu sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihm das alles ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Er wird in Brasilien natürlich als der neue Pelé glorifiziert. Er ist der Hoffnungsträger einer gesamten Nation. Das steigt dir zu Kopf. Dann bist du auch noch der teuerste Spieler der Welt. Das steigt dir nochmal zu Kopf. Er wird natürlich auch einfach so behandelt. Und dementsprechend führt er sich auch irgendwo auf. Das sieht man in seinen Aktionen, wenn er komplett unnötig beim 2:1 gegen Costa Rica noch an der Eckfahne die Spieler fast schon bloßstellt, dass er dazu in der Lage ist, wissen wir. Aber das sind dann so Aktionen, die sind einfach nicht notwendig. Ich weiß auch nicht, was das soll. Die Theatralik ist eine ganz andere Nummer. Manche Spieler neigen einfach dazu. Die versuchen damit natürlich irgendwie einen Vorteil für ihre Mannschaft herauszuholen. Gleichzeitig hilft das natürlich nicht bei seinem Image. Ich fand, die bezeichnendste Szene war, als ich glaube, es war gegen Belgien, als Neymar die Schwalbe im 16er hatte und dann ist der Ball ins Seiten ausgerollt und er forderte seine Mitspieler quasi dazu auf, das Spiel jetzt schnell zu machen, weil er genau wusste, wenn ihm jetzt nicht so ist, droht ihm natürlich wegen dem Videoassistent die gelbe Karte. Also das fand ich dann ziemlich bezeichnend für den WM-Auftritt von Neymar. Also etwas unglücklich und etwas schade, dass ein Spieler mit seiner Klasse eher durch solche Sachen momentan auffällt.
Ich meine, er wird oft gefoult und er hatte ja auch bei der WM vor 4 Jahren diese Szene gegen Kolumbien, wo er dann eben doch sehr schwer verletzt war. Das hätte ja bösen Fall auch ganz anders noch ausgehen können, hätte ja sogar karrierebeendend sein können, aber war es zum Glück nicht. Von daher kann man so ein bisschen vielleicht verstehen, dass er Angst vor einer Verletzung hat, aber so wie er eben da manchmal zu Werke geht, das muss auf jeden Fall nicht sein. Und nicht sein muss auch so ein Abschneiden und so ein Auftreten wie die der deutschen Mannschaft. Du hast es eben schon als Komplettversagen geschildert. Steffen, diese deutsche Mannschaft, die dort hingefahren ist, eigentlich als nach eigenem Dafürhalten als kompletter Mitfavorit, als klarer Kandidat für Titel Nummer 5, als erste Titelverteidigung seit Brasilien 1962. Wie ist aus deiner Sicht jetzt mit ein paar Wochen Abstand diese Leistung zu erklären?
Ja, so eine richtige Erklärung fällt mir immer noch nicht ein. Das war einfach ziemlich viele Unruhen, die jetzt natürlich immer mehr ans Licht kommen, dass es einfach Unstimmigkeiten gerade aufgrund dieser Erdogan-Gündogan-Özil-Debatte gab. Da will ich mich aber auch nicht zu sehr vertiefen. Aber die Art und Weise, wie jetzt letztendlich damit gehandhabt wird, bringt so ein bisschen Licht ins Dunkeln, weshalb vielleicht stimmungsmäßig die Mannschaft nicht sich als Einheit präsentieren konnte. Und deswegen bin ich ja wirklich zwiegespalten, jetzt wirklich auf einen Nenner zu kommen und einen Grund zu finden, warum die Mannschaft es nicht geschafft hat, diese Leistung zu bringen. Aber es muss einfach irgendeinen Vorfall gegeben haben, weshalb die Mannschaft sich nicht füreinander zerreißen konnte, weshalb da keine Einheit auf der Platz war, sondern nur 11 gute Individualspieler. Es wird einen Prozess geben müssen, das alles noch weiter aufzuarbeiten. Löw will sich ja selbst, ich glaube, am 24. August so um den Dreh mit den Verantwortlichen des DFB nochmal treffen und Lösungen aufarbeiten. Aber es wird auf jeden Fall Schritte geben müssen, die eine andere Handhabung erfolgen. Und wenn Löw das, oder jetzt wo es klar ist, dass Löw das Amt weiter ausüben wird, wird er, denke ich mal, charakterlich auf jeden Fall eine andere Vorangehensweise an den Tag legen müssen, um eben halt auch Spieler, die sonst vielleicht mit einem kleinen laissez-faire Auftritt spielten, dass diese halt wissen, okay, ich muss mich jetzt wirklich ins Zeug legen, um auch wieder einen gerechtfertigten Platz in der Nationalelf zu haben.
Aber charakterlich ändern muss sich eigentlich viel beim DFB, wenn man dann auch mal in der Managementspitze guckt, bei Oliver Bierhoff, beim Präsidenten, bei Reinhard Grindel, die ja dann eben vor allen Dingen Mesut Özil als ja schwächstes Glied irgendwo ausgemacht haben, auf dem jetzt raufhauen und eben ihn dann auch zum Sündenbock letztlich machen, auch wenn er sicherlich in dieser Causa Erdogan, du hast es eben schon angesprochen, sich absolut falsch verhalten hat und auch sein Schweigen danach nicht unbedingt förderlich war. Aber die Aufarbeitung dieses ganzen Falles, die hätte doch eigentlich von Seiten des DFB forciert werden müssen und sie hätte vor allen Dingen auch deutlich besser nach außen verargumentiert werden müssen, Chris.
Ja, absolut. Also da hat sehr viel nicht gestimmt beim gesamten Auftritt des DFBs, sei es auf dem Platz, sei es hinter den Kulissen. Da ist gewaltig viel zu klären. Ich weiß gar nicht, wo man da jetzt anfangen soll. Du hast es bereits angesprochen, die Art und Weise, wie man mit Özil oder Gündogan da umgegangen ist. Das, klar, wenn du sie mitnimmst, dann musst du sich auch hinter sie stellen, dann musst du den Spielern Rückendeckung geben. Andernfalls lässt du sie zu Hause. Das danach ist jetzt einfach nur nachtreten und ablenken vom eigenen Scheitern. Also bei Deutschland hat sehr viel nicht gestimmt. Ich finde, ein Faktor, der hier ein bisschen auch noch untergeht, ist dieses verlorene Hungergefühl. Ich habe darüber auch eine Kolumne geschrieben. Es hat mich alles sehr daran erinnert, dass Frankreich, Brasilien oder Italien, Spanien auch als amtierender Weltmeister bei der Folge-WM ziemlich schwach agierte. Und vielleicht sind das dann gerade diese paar Prozent, die fehlen, um solche Negativpunkte, die im Rahmen oder vor einer WM passieren, wirklich überwinden zu können. Da fehlte dann einfach dieser letzte Wille. Und ich will hoffen, dass man in Deutschland jetzt wirklich, sag jetzt mal, aufräumt und wirklich die ganzen Punkte aufgreift und hier wieder ein funktionierendes Kollektiv auf die Beine stellt. Und damit meine ich wirklich nicht nur die Mannschaft selbst.
Aber ist das fehlender Wille oder ist es nicht wirklich das, was Jogi Löw letztlich auch schon mal hat durchblicken lassen nach dem Aus gegen Südkorea, als das Stichwort Selbstherrlichkeit fiel? Ich finde, das passt zu allem, was beim DFB so abgeleistet wurde in den letzten Wochen.
Ja, das passt auf jeden Fall dazu. Mit fehlendem Willen meine ich jetzt nicht nur jetzt in die Zweikämpfe zu gehen und die weiteren Meter zu gehen. Man hat wahrscheinlich auch irgendwie im Kopf festgesetzt, das wird schon irgendwie klappen. Das hat Jogi Löw ja selbst gesagt, dass man nach dem Test gegen Saudi-Arabien sich irgendwie dachte, jo, wenn die WM losgeht, dann werden wir schon da sein. Wir sind eine Turniermannschaft. Und ja, das ist dann einfach dieses Gefällige. Man hat sich vielleicht auch ein Stück selbst überbewertet nach der WM 2014. Und da sollte man auch betonen, da war auch nicht alles überragend, was die Leistung angeht. Und vielleicht war man dann irgendwo einfach zufrieden als amtierender Weltmeister und dachte, das wird schon alles irgendwie werden. Und dieses Gefühl sollte spätestens jetzt nach diesem blamablen Abschneiden weg sein. Und vielleicht könnte das auch noch ein bisschen was freisetzen, was jetzt die Zukunft angeht.
Und es gibt noch ein paar Nationen, wo sich auch noch ein bisschen was wieder freisetzen muss. Die Spanier zum Beispiel, die ja kurz vor Beginn des Turniers dann ihren Nationaltrainer rausgeschmissen haben, am Ende an den Russen gescheitert waren, die nur mal als Beispiel zu nennen. Wenn wir ganz zum Schluss, Steffen, noch mal fragen, wen würdest du als die Person, die du am wichtigsten fandest bei dieser WM, herausheben?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Letztendlich muss man, glaube ich, sagen, dass Antoine Griezmann für die französische Mannschaft einen immens hohen Stellenwert hatte, um überhaupt so weit zu kommen, auch mit dieser Effizienz vor dem gegnerischen Tor, dass er aufgrund dieser, ja, Sicherheit bei den Strafstößen oder auch die Genauigkeit bei den Standardsituationen, die er brachte, dass das wirklich immens wichtig fürs französische Spiel war. Allerdings auch ein Luka Modric, ohne den wäre natürlich bei Kroatien, glaube ich, nur sehr, sehr wenig gegangen. Also bin ich so ein bisschen zwischen Griezmann und Modric.
Ich würde noch vielleicht zum Trainer von Belgien, zu Roberto Martinez, tendieren, der es eben auch geschafft hat, diese belgische Mannschaft so weit zu bringen. Chris, wer wäre dein Gewinner?
Ja, das hast du mir jetzt eigentlich ein bisschen geklaut. Oh. Roberto Martinez wollte ich auch nochmal erwähnen, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt in dieser Folge. War auch sehr in der Kritik und hat wirklich geschafft, wie du es gesagt hast, diese belgische Mannschaft mit sehr viel individuellem Talent zu einem funktionierenden Konzept zu entwickeln. Taktisch war man immer sehr gut vorbereitet. Man hat auch gesehen, wie Belgien so ein bisschen mit den Formationen spielte, mal mit einer Dreierkette aufgelaufen, mal mit einer Viererkette und hat auch einfach einen sehr guten Offensivfußball gespielt. Da hat man gesehen, dass dass da sehr viel im Training passiert ist. Da waren absolute Automatismen im Spiel zu erkennen, blindes Verständnis unter den Spielern. Also Martinez hat da wirklich eine außerordentlich gute Arbeit geleistet. Southgate hat mir auch noch erwähnt, für mich auch ein Name, den man hier auf jeden Fall erwähnen muss für eine bedeutende Person des Turniers. Und natürlich ja auch die Spieler des Turniers. Zu Modric haben wir genug gesagt, Griezmann genug gesagt und Kylian Mbappé kann man auch nochmal erwähnen, hat einfach auch geliefert, was man von ihm erwartet hat, blieb da nichts schuldig und man konnte erkennen, dass er wohl eines der größten Sturmtalente der letzten Jahrzehnte ist.
Und Kylian Mbappé ja auch zum Youngster des Turniers gewählt worden. Ich sage vielen Dank an die Kollegen von 90plus, stellvertretend für die gesamte Runde jetzt unsere Kollegen Chris McCarthy und Steffen Grunwald, die jetzt hier bei der Abschlussanalyse nochmal dabei waren beim Fazit der WM hier bei Kick and Rush auf meinsportradio.de, unserem gemeinsamen Podcast-Projekt zur WM 2018. Mir hat's viel Spaß gemacht. Vielen Dank an euch und vielen Dank an alle Kollegen, die involviert waren in diese Podcasts in den letzten 4 Wochen, auch an die Makromedia-Hochschule in Hamburg, die sich ja auch in der Vorberichterstattung bei uns dann mit eingebracht haben mit ihren Teamporträts und mit ihren Analysen und vor allen Dingen ihren Berichten zur WM 2018 in Russland. Vielen Dank an alle Beteiligten und vielen Dank an euch Hörer draußen, denn ihr habt uns eifrig gehört, ihr habt uns verfolgt, ihr habt die WM mit uns verfolgt hier auf meinsportradio.de. Vielen Dank auch dafür und ich hoffe, ihr bleibt uns und den Kollegen von 90plus auch in Zukunft gewogen, denn Fußball könnt ihr bei uns auf jeden Fall dann auch in der neuen Saison jede Menge kriegen und natürlich bei meinsportradio.de auch noch den ganzen anderen Sport.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.